Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ich wünsche euch ein wundervolles, gesegnetes 2025. Und ich finde die Jahreslosung dieses Jahr richtig klasse. In der Geschichte der Menschheit hat es immer wieder einen Goldrausch gegeben. Und ganz legendär ist der Goldrausch im Klondike. Rund 100.000 Goldsucher sind in den Klondike gezogen. Das Traurige ist, es ist nur ein Drittel der Menschen dort angekommen. Die anderen sind umgekommen oder mussten abbrechen. Und von diesem Drittel, was da angekommen ist, fanden 4.000 Gold. Also von 100.000 haben nur 4.000 Gold gefunden, aber von den 4.000, die Gold fanden, sind es nur ein paar hundert, die tatsächlich reich geworden sind. Allein diese Zahlen zeigen uns, dass es gar nicht so einfach ist, Gold zu schürfen. Da braucht es mehr als einen Elan und irgendwie so allgemeine Informationen und vielleicht noch eine Ausrüstung. Da braucht es auch Sachverstand dazu. Du musst dann Bescheid wissen über geologische Prozesse. Wo und wie lagert eigentlich das Gold? Wo muss ich denn suchen? In welchen Erdschichten befindet sich das Gold? Und ist es oben am Berg oder ist es in der Kurve von dem ehemaligen Fluss? Wo ist es denn? Und du solltest dann auch wissen, wie man Gold wäscht in so einer Goldwaschanlage. Wie funktioniert das? Wie muss ich das Wasser führen? Wie viel Wasser braucht so eine Anlage? Wie müssen die Riffel ausgerichtet sein, in denen sich das Gold verfangen soll? Und so gibt es jede Menge, um die man sich da eigentlich wirklich Sachkenntnis erarbeiten muss, damit man auch erfolgreich Gold schürfen kann. Warum erzähle ich uns das? Denn Paulus fordert uns in der Jahreslosung 2025 auf, gute himmlische Goldsucher zu sein. Aber lasst uns mal lesen. Also, da heißt es im 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und behaltet das Gute. Und wie wir sehen werden, fordert uns Paulus hier auf, sachkundig zu prüfen, sachkundig zu werden und sachkundige himmlische Goldsucher zu werden. Wir sind himmlische Goldsucher und wir suchen göttliche Nuggets. Wir suchen nicht nach irdischem Gold, wir suchen nicht nach irdischem Reichtum, wir suchen hier nicht nach Anerkennung, nach Ansehen, nach Macht und Schönheit. Was wir suchen, ist ein ewiges Gold, das ewigen Bestand hat, das im Himmel uns noch reich macht. Und das geht weit über das Irdische hinaus. Aber was ist das Gute? Was ist dieses himmlische Gold, das wir schürfen sollen, von dem Paulus in der Losung redet? Lasst uns den Kontext anschauen. Wenn wir die Verse 19 bis 22 lesen, dann haben wir die Einheit, um die es hier geht. Und da heißt es, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes und verachtet das prophetische Reden nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das gehört noch dazu. Das Gute, das Göttliche, von dem Paulus hier redet, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und genauer gesagt auch noch das prophetische Reden. Das ist uns oft gar nicht bewusst, dass der Heilige Geist die Anzahlung oder die Garantiezahlung auf den Himmel ist. Durch den Heiligen Geist fließt der ganze Reichtum des Himmels zu dir und zu mir. Durch den Heiligen Geist, er ist die Goldader des Himmels, an dem wir an dem Himmelsgold Anteil haben, an dem, was Gott für uns vorbereitet hat, an Segnungen. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes kann einen manchmal sogar recht befremden. Und dann kann man dazu geneigt sein, das, wie Paulus schreibt, auszulöschen, niederzuhalten, nicht wertzuschätzen und nicht richtig damit umzugehen. Das Ding ist, das Wirken des Heiligen Geistes, ja, das kann manchmal sogar ekstatisch sein. Das heißt, das kann in Überschwang, in Verzückung, in zum Beispiel verzückter Freude, wo du nur noch tanzt, weil so viel Freude in dir ist und die rausspurtelt und du kannst deine Beine nicht mehr stillhalten und tanzt und jubelst vor Gott. Da gibt es das Betrunkensein im Geist. Du bist so voller Geist, dass du nicht mehr richtig koordinieren kannst. Das ist viel schöner übrigens wie Alkohol. Viel schöner. Und es macht etwas Gutes in dir, denn es stellt dich wieder her. Oder dass du einfach ekstatisch prophezeist. Sehen wir schon bei Saul im Alten Testament. Ich habe da so ein paar Bibelstellen mitgebracht auch dazu, die das belegen. Über ekstatische Zustände in der Bibel. Und Saul, der wollte eigentlich den David verfolgen und der wollte ihm ans Leder. Und er kommt nach Rama, weil er gehört hat, dort soll David sein. Und er kommt dorthin und der Geist des Herrn fällt auf ihn. Und der kommt 3 Tage lang nicht mehr aus dem tranceartigen Prophezeien raus. Bis der Geist Gottes wieder geht und er wieder nüchtern wird. Und so gibt es schon im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder auch ein Wirken, das den nüchternen Menschen, auch den nüchternen Deutschen, manchmal befremdet. Und jetzt lasst uns mal nach Thessaloniki beamen. Thessaloniki war bekannt für seine Kulte, in denen Ekstase im Gottesdienst einfach tagtäglich dran war. Und in Thessaloniki, da waren die Leute gerne in Ekstase und sie verknüpften es mit sexuellen Praktiken. Da ging es ziemlich wild her. Und da mittendrin ist eine christliche Gemeinde entstanden. Und wenn die da zu den Kulten schauen und diesen Schmutz mitkriegen, der da verbunden ist, da kann man sich vorstellen, dass die vorsichtig waren mit so manchem, was sich da als Geisteswirken zeigte. Und dann kommt noch eine Dimension dazu, dass sich das Göttliche oft mit dem Menschlichen vermischt, dass Gott etwas in gefallene Menschen hineingibt und es da Bereiche gibt, in denen die Heiligung noch nicht so vorangeschritten ist, wo diese Menschen noch nicht so leben, wie es Gottes will. Und dann kämpfen diese Menschen noch mit einem, ja, mit ihrer Sexualität. Auch Christen kämpfen damit. Dann kämpfen sie vielleicht mit ihrem Selbstbewusstsein, mit ihrem Geltungsbedürfnis, mit ihrem Selbstwert. Und dann trifft das auf einen Punkt und schon hast du eine blöde, ungesunde Mischung, aus dem etwas heraus entsteht, was nicht mehr gut ist. Und wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, dann sehen wir das schon im 2. Jahrhundert recht klar und deutlich. Wir müssen uns vorstellen, im 2. Jahrhundert nach Christus war die Naherwartung von Jesu Wiederkunft eingeschlafen. Und auch das Wirken vom Heiligen Geist war eingeschlafen. Und stattdessen prägte Hierarchie und Organisation die Kirche Jesu. Und hier um 157 nach Christus tritt ein Gemeindemann auf in Kleinasien, also Türkei, und entdeckt ganz neu das Geisteswirken und fängt an, mit 2 Prophetinnen umherzuziehen. Und es entsteht eine Erweckung. Die Naherwartung lebt durch Montanus und diese 2 Prophetinnen wieder ganz neu auf. Und plötzlich redet Gottes Geist wieder und wirkt in der Gemeinde Jesu. Und tatsächlich entsteht hier die erste Pfingstbewegung. Es war nicht der BFP. Montanus hat die erste Pfingstbewegung gegründet und sein Dienst geht so ungefähr 22 Jahre lang. Und da ist etwas richtig, richtig Gutes entstanden, was die Gemeinde, die Kirche Jesu wieder verloren hatte. Aber irgendwas lief mit der Zeit verkehrt. Montanus machte irgendwann seine Prophetien zu einer Lehre, die höher standen wie das, was die Apostel ihnen gelehrt hatten. Und so gab es neue Lehren und er ließ sich nicht korrigieren. Und schließlich wird berichtet, dass Montanus dann sexuelle Verhältnisse mit diesen Prophetinnen anfing. Und das war dann der Genickbruch für die ganze Bewegung. So wurde sie letztendlich als Sekte abgestempelt und eingeordnet. Und es ist so traurig, weil hier etwas richtig, richtig Wichtiges und Gutes der Gemeinde Jesu wieder geschenkt worden ist. Aber das passiert ganz häufig so. Das ist ein Punkt, auf den müssen wir achten. Vieles startet gut und wir rauschen dahin und wir genießen es, aber dann kommt eine Weiche. Und wenn du auf eine Weiche fährst, merkst du nicht gleich, dass du völlig auf dem Abweg bist. Manchmal kommst du auf ein Parallelgleis und fährst eine Weile auf diesem Parallelgleis dahin, bis dann plötzlich das die Kurve kriegt und völlig in der Planei verschwindet. Und zwar woanders, als wie du eigentlich hin solltest und wolltest. Und so ist es oft auch, wenn Dinge, gute Dinge starten, auch gerade mit dem Heiligen Geist Dinge gut starten und sich das dann mit dem Menschlichen verwebt, dass es dann irgendwo so eine Weiche gibt und plötzlich biegt was ab, man lässt sich nicht korrigieren und irgendwann ist man einfach weg von dem, was gesund ist. Und solche Tendenzen können wir in der Gemeinde von Thessaloniki erkennen. Im ersten Thessalonicher Brief ist es nur angedeutet, im zweiten Thessalonicher wird es viel klarer. Gerade 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 3, da wird es sehr deutlich beschrieben. Da sind Menschen aufgestanden und haben prophetisch hineingeredet in die Gemeinde, was dazu führte, dass die Menschen aufhörten zu arbeiten, weil ja Jesus schon gekommen sei oder jetzt in den nächsten Tagen kommt. Und jetzt müssen sie nicht mehr arbeiten und sie fingen an, ein Lotterleben zu führen, sich gehen zu lassen. Und wer weiß, was da noch alles dabei war. Und die Anfänge sehen wir schon im 1. Thessalonicher Brief. Ein paar Verse vor unserer Jahreslosung, Vers 14, die Unordentlichen weist zurecht und sie tauchen da im 2. Thessalonicher genau mit dieser Aussage, dass sie prophetisches Reden über das, was die Apostel gelehrt haben, gestellt haben und dann ein unordentliches Leben führten. Und da sieht man diese Weiche schon in der Bibel an den Thessalonichern, wie wichtig es ist, aufzupassen, dass wir da nicht abweichen, dass wir nicht in eine Pseudo-Geistlichkeit wie die Thessalonicher hineinkommen, dass wir nicht nüchtern auch prüfen, was denn da wirklich geschieht und was da gesagt wird, ob das wirklich am Wort Gottes stimmt oder nicht. Und so wundert es nicht, dass die Gemeinde in Thessaloniki da ihre Vorbehalte hatte gegenüber dem Geisteswerken und diese Aufforderung brauchte, hey, unterdrückt, dämpft nicht den Geist und wertschätzt das prophetische Reden, aber prüft. Nun, wer nach Gold schürft, der weiß, er muss Schmutz in Kauf nehmen. Das gehört einfach dazu, das kann man nicht vermeiden. Wir neigen dazu, Fehlentwicklungen mitbekommen, dann neigen wir dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und Paulus sagt, macht das nicht. Tut das nicht. Sucht weiter nach den göttlichen Nuggets, auch wenn ihr mit Schmutz konfrontiert seid. Auch wenn ihr erlebt, dass da vieles dabei ist, wo ihr merkt, es ist nicht in Ordnung. Einen Goldgräber hält der Schmutz nicht auf. Er weiß, dass zwischen all dem Gestein und dem Kies und der Erde und dem Schlamm das kostbare Gold auch drin ist. Und dieses Gold will er haben. Und so nimmt er den Dreck in Kauf, weil er das Gold nicht verpassen will. Sein Fokus liegt also auf diesen Goldkörnchen, die er dazwischen sucht. Die will er haben. Und wenn es geht, Nuggets. Je größer, desto besser. Weißt du, wenn wir das mitkriegen, dass da so Dinge verkehrt laufen, dann ist es ja schon mal gut, dass wir es merken, dass es verkehrt läuft, aber dann hängen wir uns dran auf. Dann sind wir nur noch darauf fokussiert. Dann stellen wir unsere Suche nach dem Wirken des Heiligen Geistes gerne ein. Und genau das sollen wir nicht machen, denn Paulus ruft auch uns heute zu, schürft weiter. Bleibt dran, sucht das Gute, sucht die Nuggets mittendrin, sucht die Goldkörnchen in all dem. Lasst euch nicht von dem Abraum und dem Schutt und all dem abhalten. Sucht das, was Gott gibt, sucht das Wirken des Geistes, sein Reden. Aber er sagt eben auch, wer sucht, der muss auch fachkundig prüfen. Das gehört genauso dazu. Dieses Wort, was Paulus hier verwendet, dokimazo, meint es beschreibt zunächst den Vorgang des Denkens. Er sagt also als allererstes, schaltet euer Hirn ein und tragt nicht nur spazieren. Und denkt und untersucht. Und jetzt das, was dahinter steht, ist wirklich: untersucht das mit einem Sachverständnis, nehmt es genau in Augenschein, testet es, stellt es auf die Probe, ob es echt ist oder Abraum ist. Und dieses Prüfen braucht Sachverstand. So wie beim Goldsucher einfach der Sachverstand da sein muss, damit du wirklich das Gold findest. Im Klondike, die hatten nicht genügend davon. Deswegen haben so wenige was gefunden. Aber wer mit Sachverstand dran ging, wer wusste wie, der hat gefunden. Und ich finde es interessant, auf D-Max zum Beispiel läuft so eine Doku, Goldrausch in Alaska. Und da gibt es Leute, die sind auch in den Klondike gegangen, um das noch abzugrasen, was die anderen da damals nicht erwischt haben. Und sie gehen pleite. Warum? Weil es ihnen an Sachkenntnis fehlt, wie man wirklich da drankommt. Und dann, wenn sie schlau genug sind, dann holen sie sich irgendwann einen erfahrenen Goldschürfer, der ihnen sagt, pass mal auf, dein Wasser ist viel zu viel, es wirbelt rum, das ganze Gold wird hinten rausgeschwemmt, weil deine Riffelbleche falsch sind oder der Winkel verkehrt ist oder. Es braucht also diese Sachkunde. Aber wie werden wir als Christen so sachkundig, dass wir so ein manchmal schwer greifbares Reden sachkundig beurteilen können? Wer die Bibel liest, weiß mehr. Und ich rate dir, lies Kontext. Wenn du den ersten Thessalonicher Brief liest, lies auch den zweiten dazu und vielleicht kommt dann die Antwort irgendwann dazu. Und das Tolle ist, Paulus gibt uns etwas ganz Wichtiges mit. Im 2. Thessalonicher 2, Vers 15 sagt er, bleibt also standhaft, Geschwister, und haltet euch an die Überlieferung, an alles, was wir euch mündlich oder schriftlich gelehrt haben. Paulus sagt, prüft es an dem, was ihr durch die Apostel und durch mich gehört und gelesen habt. Bleibt nahe an den Aposteln. Also bleib an der Bibel. Geisteswirken, Geistesreden, Prophetie muss sich an der Bibel messen lassen. Das ist das Erste und Wichtigste. Nahe an den Aposteln bleiben. Das heißt, wir legen Bibel auch immer vom Neuen Testament aus. Es gibt so Strömungen, die fangen dann an, einfach das Alte Testament so fasziniert zu lesen und sie lesen es nicht aus der Perspektive des Neuen Testamentes und machen dann merkwürdige Lehren daraus, die nicht neutestamentlich sind, die du im Neuen Testament nirgends findest, aber alle sind ganz heiß drauf, weil es was besonders Neues ist. Aber es geht an dem vorbei, was Christus für seine Gemeinde hatte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir am Wort Gottes prüfen, vom Neuen Testament aus prüfen und verstehen. Und das heißt auch, dass wir Verse nicht aus dem Kontext nehmen. Sonst kannst du auch sagen, ja, Gott ist tot oder so. Elvira hat so ein tolles Paradebeispiel aus dem Philipper 4, Vers 13, wo es heißt, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Daraus werden Lehren gemacht, hey, Gott macht dich reich. Wohlstand ist dir garantiert. Gelingen und Erfolg wird mit dir sein, weil Gott dich mächtig macht. Und das ist totaler Nonsens. Das ist Gewalt gegenüber dem Wort Gottes. Denn wer den Kontext liest, wird feststellen, es geht darum, dass in widrigsten, schlimmsten Umständen die Gnade da ist, dass sie nicht aufgeben, dass sie durchhalten, nicht vom Glauben abfallen, weiter Gott vertrauen, dass sie nicht verzweifeln, obwohl alles gerade echt total daneben läuft. Da geht es nicht darum, Reich und Wohlstand zu haben, immer gelingen zu haben. Und so müssen wir auf den Kontext achten, damit wir die Bibel nicht verbiegen und nahe an den Aposteln bleiben. Sonst kannst du alles aus der Bibel rauslesen, was du willst. Und wichtig ist auch, dass wir den Gesamtkontext der Schrift betrachten und dass wir uns auch darüber Gedanken machen, parallel stellen. Was sagen die denn darüber aus? Oder gibt es eine Kehrseite, die ich beachten muss, die genauso wichtig ist, damit ich nicht durch diesen Straßengraben da drüben fahre, sondern auf der Straße fahre? Ne? Prädestination und freier Wille. Ja, ist alles vorherbestimmt oder alles freier Wille? Das ist so eine Straße mit zwei Straßengräben, über denen sich die Christen schon richtig gestritten haben, wo du aber als Autofahrer weißt, versuch mal die Straße in der Mitte zu treffen und nicht den Straßengraben, denn der ist ungesund. Und wir sollen lernen, auch geistlich auf der Straße zu bleiben und die Straßengräben zu meiden. Amen. Das ist so wichtig, darauf zu achten, immer schön auf der Straße zu bleiben. Die Bibel sagt uns auch, dass alles auf dem Prinzip zweier oder dreier Zeugen beruhen soll. Auch hier habe ich ein paar Bibelstellen dazu, die das mit belegen. Es darf nie etwas nur auf einer Bibelstelle begründet werden. Das ist ein hermeneutischer Grundsatz. Eine Lehre darf nie auf nur einer Bibelstelle beruhen, sondern du musst dich da breit aufstellen, damit du gesund läufst. Also lass dich nicht von Lehren verleiten, die dich jucken oder eine Sondererkenntnis versprechen. Da sind wir, das macht was mit uns, das wollen wir irgendwie. Nicht umsonst will der eine immer das neueste iPhone und der nächste das neueste Auto und so. Das juckt uns, das Neue. Und die ganzen Fake News in heutigen Zeiten, die durch die Social Medias gehen, basieren genau darauf. Und da ist Vorsicht geboten, wenn du merkst, dass es dich juckt und kitzelt und irgendwas. Meistens stehen da andere Bedürfnisse, die noch nicht gestillt sind bei deinem Herrn, dahinter, dass sie dich da fehlleiten oder Angst oder sonst irgendwas. Und alles beruhe aufgrund zweier oder dreier Zeugen. Ich starte gerade einen Dienst, Nachtlichtdienst. Gott redete immer zuallererst zu mir, denn das ist ein geistliches Prinzip. Wenn Gott zu dir etwas sagen will, gibt ja so Fälle, ne, wo dann jemand Single ist und dann sagt jemand von außen, hey, du wirst den heiraten, und dann stürmen sie los und sind frustriert, dass es nicht wird. Das ist nicht biblisch, denn Gott redet zuerst zu dir und dann bestätigt er von außen, Und dann kriegst du 2 oder 3 Zeugen dazu, die dich sicher machen, dass du auf einem guten Weg bist, dass du wirklich Gott gehört hast. Das ist göttliches Prinzip. Und ich habe das beim Nachtlichtdienst jetzt erlebt. Gott sprach zu mir und dann klingelt das Telefon und dann sagt mir das jemand von außen, was Gott mir hier gesagt hat. Ich habe das so häufig erlebt. Und dann bestätigt es dich auf deinem Weg. Und was auch ganz wichtig ist, wenn Leute von außen zu dir reden, achte darauf, dass sie nichts von deiner Situation wissen. Von den Details. Ich weiß von Propheten, die sagen, ich komme zu euch in die Gemeinde, aber ich will nichts von dir, Pastor, wissen. Ich will nichts von der Gemeinde wissen. Ich will einfach in einem Hotel bleiben und keinen kennen, denn meine Prophetien sollen echt sein. Ich möchte kein Vorwissen haben. Und dann entsteht ein Segen, wenn da ein Prophet plötzlich über dir redet von Dingen, die er nicht wissen kann. Das ist der Hammer. 1. Korinther 14, 28 sagt Paulus, wenn so Prophetien sind, dann sollen die anderen Propheten, die auch unter der Salbung gerade stehen, mitprüfen, ob es sich wirklich, das ist, worum es geht. Ich habe das in Gottesdiensten häufig erlebt. Ich stand vorne, ich hatte Leitung, und ich wusste genau, worum es geht, aber ich hätte nie eine Prophetie draus machen können. Und dann kam jemand zu mir und sagte mir dies und das und jenes. Und ich merkte, das ist genau das, was Gott mir gesagt hat, nur dass ich es nicht in Worte fassen konnte. Und dann habe ich gesagt, go, mach. Und so soll es ein Prinzip in der Gemeinde geben, dass wir prophetisches Reden, auch nicht jeder muss seins sagen, die anderen können auch einfach, ich kenne das noch aus dem charismatischen Zentrum in München früher, da war das so, da standen dann andere auf und sagten, ich möchte genau das bestätigen, hat mir der Herr auch gesagt. Die mussten es nicht ein zweites Mal sagen, darum ging es gar nicht. Aber so waren 2 oder 3 Zeugen, das ist ein wichtiges Prinzip für unser geistliches Leben. Und die Bibel sagt uns, wir sollen an der Frucht prüfen. Frucht, ja, ich habe einen Garten, gehe ich raus, da sind so schöne rote Früchte dran, so kleine. Und ich probiere eine Kirsche, super, jetzt weiß ich, das ist ein Kirschbaum. Und dann gehe ich weiter, da sind so lila die Früchte dran. Oh, beiß rein, tolle Zwetschgen. An der Frucht kann man erkennen, in der Antike war das tatsächlich eine weit verbreitete Metapher für menschliche Taten und ihre Auswirkungen. Dass man an den Auswirkungen dessen, was gesagt und getan wurde, erkennen kann, was man vor sich hat. Und es ist wichtig, darauf zu achten. Kommt da hinten Streit raus? Kommt da hinten Überhebung raus? Ich bin höher, besser, weiter wie du? Oder kommt da Liebe raus? Kommt da Ermutigung raus? Kommt da Härte raus? Oder Erbarmen? Und an dieser Frucht sollen wir auch prüfen. Thessalonicher, kommt da Zügellosigkeit raus? Oder kommt Heiligkeit raus? Kommt da ein Wesenszug Gottes raus? Oder ist es, ja, nicht so, wie wir unseren Gott kennengelernt haben. Und die Bibel sagt uns, wir sollen an der Erfüllung prüfen. Im 5. Mose 18 sagt Gott das, dass wir die Prophetie an der Erfüllung messen sollen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn oft werden Prophetien in dein Leben reingegeben, die warten 20 Jahre, in der Bibel teilweise Jahrtausende. Und trotzdem sagt Gott, an der Erfüllung sollst du erkennen, dass Gott geredet hat. Und das gibt uns etwas Wichtiges mit, was wir bei Paulus sehen. Paulus reist nach Jerusalem und unterwegs nach Jerusalem kommt ein Prophet, anerkannter Prophet zu ihm, bindet ihm die Hände und sagt, der Mann, dem ich mit seinem Gürtel gerade die Hände gebunden habe, der wird in Jerusalem verhaftet werden und vor Gericht kommen. Gemeinde, Paulus, du darfst nicht hinfahren, Warnung. Paulus, nee Leute, Gott sagt mir das, damit wenn es eintrifft, dass ich weiß, dass ich in seinem Willen auf seinem Weg bin. Ich kann euch Geschichten erzählen, auch aus meiner eigenen Familie, wo wir genau das erlebt haben. 20 Jahre vorher ein Reden und dann schlimmste Dinge passiert sind und mittendrin poppte dieses Reden Gottes auf und machte Sinn und die Person, die es dann betraf, merkte, hey, Gott ist da. Er hat es mir vorhergesagt, er ist da. Und so ist Prophetie häufig einfach dafür da, dass wir dann wissen, Gott ist mit uns unterwegs. Wir sind nicht verloren. Ich brauche die Hoffnung nicht wegwerfen. Er ist da. Jetzt haben wir das Gold geschürft und wir haben Abraum und wir haben Gold. Was machen wir mit dem Gold? Weißt du, der Goldschürfer, der bewahrt das, der hält es jetzt fest, der sperrt es in den Tresor ein, damit es ihm keiner klaut und keiner wieder nehmen kann. Das ist jetzt seins. Das ist wertvoll und kostbar für ihn. Darum geht es. Der kreist nicht mit seinen Gedanken die ganze Zeit darum, was jetzt mit dem Abraum ist und wie schlimm der ist und wie groß der Berg des Abraums ist, sondern der ist ganz bei seinem Gold und das hält er fest. Das schützt er, das schätzt er, das freut er sich, das baut er vor seinen Mitarbeitern auf und begutachtet es und sagt, guck mal diese tollen Nuggets an. Darum kreist er, er hält es fest. Und genau das schreibt Paulus, haltet es fest. All das Gute, die Nuggets, wertschätzt es und geht damit um, sodass es euch beflügelt im Leben mit eurem Herrn, dass es euch Weisung gibt und euch stärkt und ermutigt. Und der Abfall? Wer nach Gold schürft, der entsorgt einfach den Abfall. Der hat so einen Radlader, der dann immer kommt und das Ding wegfährt. Das kommt irgendwo auf eine Deponie hin. Und sobald es dort ist, verschwendet er keinen Gedanken mehr daran. Das ist Abfall, das gehört weg. Das ist nun mal so, wenn man Gold schürft. Und so, sagt Paulus, sollen wir uns von jeder Art des Bösen fernhalten. Egal, wie geistlich es sich darstellt, wie imposant oder redegewandt es ist. Wir sollen den Abraum fernhalten von uns. Uns nicht mehr damit beschäftigen. Jesus sagte, flieht das Böse. Ein wenig Sauerteig kann den ganzen Teig durchsäuern. Das heißt, für mich ist es manchmal wichtig, gerade in unseren heutigen Zeiten, wo wir an alles Mögliche über Social Media und YouTube und weiß der Kuckuck was drankommen, wo die kuriosesten Sachen prophezeit werden und gepredigt werden, dass ich, wenn ich merke, das läuft wirklich verkehrt, dass ich irgendwann für mich eine Entscheidung treffe, das ist Abraum, ich beschäftige mich nicht mehr damit, weil ich will in der gesunden Lehre bleiben und auf dem gesunden Weg mit meinem Gott. Wir wollen als Christen nichts mit einer Täuschung zu tun haben. Wir wollen nichts mit Lagerbildung zu tun haben. Wir wollen nichts mit Sonderlehren zu tun haben. Wir wollen nichts mit Überheblichkeit zu tun haben. Oder Ehrsucht, Selbstdarstellung, Unmoral, Unheiligkeit, Egoismus, Härte, Rechthaberei und was es da sonst noch alles gibt. Wir wollen nicht die falschen Prophetien, oder? Wir wollen auch nicht die falschen Lehren, wir wollen die gesunde Lehre, die dem entspricht, was Jesus gelehrt hat und die Apostel weitergetragen haben. Und hier ist wirklich der Ort für eine gesunde, rigorose, persönliche Rigorosität. Dass ich wirklich einen Cut mache und sage, nee, das muss ich mir nicht mehr antun und will ich auch nicht mehr. Das ruht jetzt da, Punkt, das ist nicht mehr meins. Und Paulus ermahnt die Thessalonicher im 2. Thessalonicherbrief mit diesen Menschen, die diese falschen Prophetien machen und die dann dem nachfolgen, mit ihnen zu reden. Und zwar nicht von oben herab, sagt er, sondern als Brüder und Schwestern auf Augenhöhe. Klar, aber in Liebe. Aber wenn sie nicht korrigierbar sind, dann soll man sie als Schutt betrachten und nicht weiter mit ihnen rummachen und gemeinsam unterwegs sein. Das tut manchmal weh. Solche Prozesse sind schwierig. Wir wollen alle einander gewinnen und miteinander unterwegs sein. Und viele von uns sind wahrscheinlich so wie ich harmoniebedürftig. Aber manchmal ist das notwendig. Denn wir sollen nichts, egal in welcher Gestalt sich das Böse darstellt, und wenn es noch so geistlich ist und noch so genial und viele nachlaufen, sollen wir nichts zu tun haben. Wir leben in einer Zeit gerade, du kannst gerne schon spielen, wir leben in einer Zeit, in der gerade durchs Internet und die Social Media viel an Geistesreden, Geisteswirken und Lehren kursieren über die schlimmsten Sachen, die da an einen rankommen. Wo es einem als jemand, der die Bibel kennt, eigentlich innerlich alles umdreht. Manchmal merkt man nur, da stimmt was noch nicht und man versucht es noch rauszukriegen. Dann braucht es tatsächlich wirklich Arbeit dran, dass man dahinter kommt, was ist es eigentlich? Wisst ihr, ich beobachte namhafte Prediger, ich beobachte namhafte große Gemeinden, die so gut gestartet sind, aber mittlerweile die merkwürdigsten Dinge von sich geben, die ich mit meiner Bibelkenntnis, mit dem, was die Apostel uns mitgegeben haben, nicht mehr zusammenkriege. Und da ist tatsächlich etliches richtig, richtig gut gestartet. Aber irgendwann war diese Weiche da. Und plötzlich hat das wie bei Montanus irgendwie die Kurve ein bisschen gekriegt. Beim einen ist es schon weiter, beim anderen weniger weit. Aber Paulus sagt, Leute, wir suchen echte Goldnuggets. Wir suchen das echte Gold des Himmels, das echte Wirken des Geistes, das echte prophetische Reden und alles, was dazugehört, was der Geist Gottes uns alles gibt. Wir suchen es, aber wir prüfen es sachkundig, um nah an Christus und seinen Aposteln zu bleiben. Und nicht irgendwann aufzuwachen und zu sagen, Hilfe, ich bin dem Falschen hinterhergelaufen. Wir brauchen das Reden des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Ich selber habe es erlebt, Nächte trunken im Geist da niederzuliegen, bei mir zu Hause. Und Gott stellte mich innerlich wieder her in dieser Zeit. Ich konnte in keinem Gottesdienst wie diesem sitzen, ohne trunken zu werden im Geist. Ohne dass jemand gebetet hat. Weil Gott mich wiederhergestellt hat. Er hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Er hat Heilung in meine Seele gebracht. Und ich badete einfach im Meer der Liebe. Ich fühlte mich wie im toten Meer. Reinlegen, Zeitung lesen, es dir gut gehen lassen. Und es ist so wichtig. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Aber weil es sich gerne vermischt mit Menschen, lasst es uns prüfen. Lasst uns sowohl offen sein für dieses außergewöhnliche Wirken, und da gibt es weit mehr, denn das Reich Gottes besteht nicht in überredenden Worten, es besteht in Kraft. Aber dann lasst uns parallel dazu auch nüchtern werden und prüfen. Wo bewegen wir uns damit hin? Bewährt es sich? Hat es Substanz? Ist es wirklich Gottes Gold? Vielleicht stehen wir auf und ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eine echte Goldader vom Himmel zu uns gelegt hast, durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du ihn uns als Anzahlung gegeben hast und dass du uns mit ihm beschenkst und dass du uns dienst durch ihn und uns zu übernatürlichen Dienern machst, die anderen wieder dienen können und deine Kraft, deine Gegenwart, deine Rettung, all das bringen können. Und ich bitte dich, dass du uns zu echten Goldsuchern machst, dass du uns zu Menschen machst, die dein Himmelsgold suchen, deinen Heiligen Geist suchen, die sich auf den Heiligen Geist einnorden, fokussieren und sagen, Herr, Herr, gib mehr von dir, ich brauche deine Kraft in meinem Leben. Und ich bete, Herr, dass wir dieses Gute, diesen Goldkörnchen und Nuggets, Herr, dass wir sie suchen und annehmen und festhalten. Aber ich bitte dich auch, dass du uns die gesunde Nüchternheit gibst und dass du uns zeigst, was ist wirklich von dir und was nicht. Damit wir gesund laufen. Und ich bete, dass du Wollen und Vollbringen gibst. Wir werfen uns auf dich, Herr. Nimm uns bei der Hand, lehre uns. Halleluja.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.